Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hatten schon die Zeitenwende und die Lebenswende und jetzt kommt die Wirtschaftswende. Da gibt es einen Text in Offenbarung 13, die letzten Verse, was diese Macht bewirkt, dass nämlich allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Und diese Formulierung, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, da sind wir jetzt in der Wirtschaft drin. Und dann heißt es, hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir kennen ja diese Auslegung, Vicarius Filii Dei, der Stellvertreter Gottes, des Sohnes Gottes, der Papst. Vor kurzem lese ich die Nachrichten. Wieder mal eine Botschaft von Fridays for Future, FFF. Dann zähle ich so nach A, B, C, D, E, F. Haben auch schon wieder 6. 3 F. Interessant, wie alles zusammenpasst. Weil wir uns das mit dem Wirtschaftlichen ein bisschen anschauen wollen, wir gehen wieder mal zurück in die Geschichte. Weil wir hier in Deutschland sind, gerade die jüngste Karte, die ich erwerben konnte, ein großes Frankenreich. Ich sehe jetzt förmlich, wer die Franken unter euch sind, weil die sitzen jetzt ganz aufrecht. Karl der Große hat also ein rosa Reich hier begründet und als das zerfallen ist, wir haben ja in der Geschichte immer das Ziehharmonika-Prinzip. Einer wird groß und dann wird er wieder klein, dann werden wieder andere groß und so geht es immer hin und her. Weil das Land wird ja nicht größer, nur die Farben auf der Landkarte verändern sich. Das ist Geschichte zusammengefasst. Und wenn einer stirbt und er hat dann Nachkommen und dann gibt es vielleicht in der übernächsten Generation 3 Söhne und du drittelst das Ganze, diese Angelegenheit hat zu dem geführt, was bis heute, über 1000 Jahre später, noch immer ein Faktum ist in Europa, aus diesem Frankenreich durch die Drittelung ist herausgegangen Frankreich, Italien, Deutschland. Das sind die drei Dicken auf dem Kontinent. Weil die Briten betrachten sich ja außerhalb des Kontinents, weil da das Meer dazwischen ist. Und welchen Stamm der Germanen hat Karl der Große als allerletztes bezwungen, wo er schon so ein dickes Reich hat? Und jetzt sehe ich gleich noch einmal welche mit stolz geschwellter Brust. Das waren die Sachsen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt bei einigen beliebt, bei anderen vielleicht nicht so beliebt gemacht. Und damals entstand auch schon die Ostmark. Mark ist ein Grenzgebiet. Und Adolf der Überflüssige hat dann den Begriff wiederverwendet. Und aus dieser Ostmark, das Reich im Osten, wurde dann das Österreich. Aber wir sind ja bei der Wirtschaft. Wir gehen noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Da ist in England ein König, der dann später bekannt wurde als der ohne Land, weil er alles verpfändet hat. Das ganze englische Königreich, weil er nicht mehr in der Lage war, den Peterspfennig zu bezahlen. Pfennig ist eine leichte Untertreibung, denn das waren Riesenbeträge. was ein Königreich an Rom abliefern musste. Und irgendwann ist also so ein englischer König wieder dabei, seine Finanzen zu begutachten mit seinem Finanzminister und stellt fest, was alle Könige immer festgestellt haben: Wir haben viel, viel zu wenig. Wo können wir einsparen? Ja, nicht bei den Ausgaben, das ist eh klar. Nicht das, der Hof und das Palast und das muss natürlich alles immer noch größer und noch schöner. Aber wo könnte man hier irgendwo noch ausgabenseitig, was außerhalb des Landes hinausgeht, etwas bewirken? Ja, und dann schaut der König das so durch. So eine Riesensumme geht nach Rom? Ja, dann stoppen wir das einmal. Ja, aber dann werden wir eine Mahnung kriegen, sagt der Finanzminister. Ja, aber dann haben wir vielleicht Zeit gewonnen. Und sie haben Zeit gewonnen. Denn Rom hat so viel bekommen. Ich weiß nicht, wer damals in Rom Buchhalter war, aber es ist nicht aufgefallen, dass England nichts bezahlt hat. Und ja, dann haben sie nicht bezahlt, nicht solange keine Mahnung kommt. Dann vergeht ein zweites Jahr, Mahnung war nicht. Drittes Jahr, viertes Jahr. Naja, dann hat der nie mehr bezahlt. Und der stirbt irgendwann, dann kommt der Sohn, der sagt, das schaffe ich auch, ich zahle auch nicht. Ja, und so geht das weiter über Jahrzehnte. Und dann ist schon einer, der weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wie das Ganze begonnen hat, einer dieser Könige in England. Und dann kommt auf einmal ein Brief von Rom, so mit der Formulierung, nach der Durchsicht unserer Bücher haben wir festgestellt, dass hier jemand im Verzug ist. Und zwar mit, und jetzt wird aber aufgeschlüsselt, da war jetzt ein neuer Buchhalter anscheinend gekommen. Und das ging jetzt zurück, zack, 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 zack. Jetzt war eine Jahressumme schon so gigantisch. Also wenn du mal mit Kreditraten im Rückstand bist, dann wird es eng, dann kannst du nicht mehr schlafen. Und die waren jetzt Jahre im Rückstand, Jahrzehnte. Und dann steht immer unten so ein Strich und die Gesamtsumme. Da hat das Papier fast nicht ausgereicht. Aber das Schlimmere ist noch, und das ist jetzt fällig. Ja, damit war England bankrott. Und alle haben rotiert im Palast. Ja, und warum haben unsere Vorfahren und die Könige vorher, und wie konnte man nur, und das war doch klar, dass da irgendwann eine Mahnung kommt, und alle waren völlig durcheinander. Am meisten durcheinander war man über den Satz ganz zum Schluss, sollte die Summe nicht eingehen, dann kommt der Knüppel. Was ist der Knüppel, den der Papst auspackt? Du wirst als König gebannt. Und wenn du gebannt bist, das heißt, du wirst aus der Kirche hinausgestoßen. Und wenn du exkommuniziert bist, deine Untertanen haben dir die Treue geschworen als christliches Oberhaupt. Jetzt bist du das nicht mehr. Das heißt, die sind ihres Treueschwures ledig. Das heißt, all die nächsten Oberen, die ganzen Herzöge und Grafen, die es da gibt, so, ja, wunderbar, der König ist nicht mehr Kirchenmitglied, dann bin ich der Chef. Dann war der König. Und wisst ihr, wer am meisten davor gezittert hat, dass der nicht mehr König ist? Nee, klar, die Königin. Dann ist es aus mit Palast und schönen Kleidern und Partys und so. Und man war völlig durcheinander in dieser Königsfamilie und im ganzen Hof, weil alle, die da rundherum um den König sind, sind natürlich seine Günstlinge, und wenn der weg ist, sind die Günstlinge in einer ungünstigen Situation. Und dann kommen neue Günstlinge. Und dann kommt einer auf den Plan, Theologieprofessor in Oxford University, John Wycliffe. Da sage ich, ja, ja, ja. Mach mal schon. Ich schreibe einen Brief nach Rom. Das können wir selber auch nicht. Wir werden schon, bitte, 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 können wir das irgendwie abstottern in Raten. Jedes Jahr vielleicht so und so viel. Und lasst mich nur machen. Dann schreibt einen Brief. Der Mann hat so eine Genialität von Gott bekommen. der fängt so an. Wir sind ja beim Vicarius Filii Dei, beim Stellvertreter des Sohnes Gottes. Und John Wycliffe schreibt jetzt, also gehe ich recht in der Annahme, dass der Papst der Stellvertreter Gottes hier auf Erden ist. Oh, da kann Rom zustimmen, das passt. Frage 2, hat der Sohn Gottes, wovon also der Papst hier der Stellvertreter ist, je von irgendeinem Herrscher auf Erden irgendeine Steuer verlangt? Hat er nicht. Punkt 3. Ist dann der Stellvertreter des Sohnes Gottes berechtigt, Steuer zu verlangen? Ist er nicht. Also, Mahnung ist hinfällig. Aber jetzt kam die Retourkutsche. Nur wenn der nicht berechtigt ist, Steuern zu verlangen, und jetzt hat Wycliffe die Bücher von früher rausgeholt, gesagt, wir haben aber über Jahrzehnte und Jahrhunderte an Rom bezahlt. Und wenn man das jetzt gegeneinander aufwiegt, ist nicht England an Rom etwas schuldig, sondern Rom etwas an England. Dann war es still von Rom. So genial, sowas von einfach. Erledigt. Wirtschaft und Religion, das geht eng ineinander. Ganz, ganz eng. Wir blättern weiter im Buch der Geschichte, kommen in die Zeit der Reformation. Und da ist es jetzt so, dass Martin Luther durch das Studium der Bibel auch entdeckt, warum sollen wir Deutschen Rom füttern? Und man sieht das ja daran, dass die Päpste immer wieder, jeder weitere Nachfolger, ein neues Papstgewand braucht. Warum? Ja, weil er aufgrund seiner Körperfülle nicht mehr hineinpasst. Weil alles nach Rom fließt und die werden immer dicker. Was meint ihr, warum die dicken Erdbeeren Pröpstlinge heißen? Deutsche Sprache ist ja sehr genau. Und diese Entwicklung führt nun dazu, dass Luther sagt, wir könnten doch nach Matthäus Kapitel 4, Vers 23 vorgehen. Dort steht nämlich, Jesus zog umher in dem Lande, lehrte, predigte, heilte. Und er nimmt jetzt diese drei Bereiche, die dann später Gott seiner Botin Ellen White aufgetragen hat, sagt, der lehrte, dann könnten wir das Geld ja verwenden, um Lehrer auszubilden, um Schulgebäude zu errichten, dass das junge deutsche Volk etwas aus der Bibel lernt. Er heilte, dann könnten wir medizinisches Personal ausbilden, Krankenhäuser errichten mit dem Geld. Dann hat das deutsche Volk was davon. Darum hat er diese Schrift geschrieben, an den christlichen Adel deutscher Nation. Also er wendet sich an die Adelsschicht, an die weltlichen. Untertitel, von des christlichen Standes Besserung. Baut auf das Pädagogische, baut auf das Medizinische, dazu braucht man Geld. Das haben wir, indem wir es nicht nach Rom schicken, sondern im Lande verwenden. Interessant. Wie hier von der Bibel her argumentiert wurde. Und der Feind ist natürlich immer bestrebt, was erwirtschaftet wird, in seine Kasse zu füllen. Darum hat ja Rom alles angezogen und aufgesogen. Jetzt kommen wir ja in eine Phase der Weltgeschichte hinein, wo uns also sowas angekündigt wird, wo es dann da drunter und drüber gehen wird. Wir hatten gestern ein besonderes Thema, der letzte Weltkrieg. Wir schauen uns jetzt den letzten Weltkrieg auf einer Karte an, nämlich den Zweiten Weltkrieg, nämlich den letzten, der in der Geschichte bisher stattgefunden hat. Warum war das ein Weltkrieg? Die gegeneinander kämpften, waren ganz wenige Staaten. Aber jeder dieser Staaten hatte Anhänger. Nicht so eine Lokomotive und hinten sind die Waggons. Dadurch, dass Großbritannien und Frankreich als die zwei mächtigsten europäischen Kolonialherren so ein Weltreich errichtet hatten mit Kolonien, wurde das ein Weltkrieg, sonst wäre es ja nur ein europäischer gewesen. Und wenn man dann da weiter sieht, was das für eine Entwicklung war, übrigens wie da ein Schuss nach hinten losgehen kann, so ein Bumerang. Man hat im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Bedarf gehabt an Soldaten. Ich musste immer rekrutieren. Warum brauchst du immer Nachschub? Ja, weil die nach der Reiterei da getötet werden. Und da gibt es ja in den Kolonien Menschen. Ja, die sind aber nicht ausgebildet. Also drückst du jetzt so einem dunkelhäutigen Afrikaner ein Gewehr in die Hand und zeigst ihm, wie man schießt. Auf einen deutschen Soldaten. Und jetzt ist das natürlich für einen Afrikaner ein Erlebnis. Denn er merkt, wenn ich sowas in der Hand habe, so eine Waffe, und abziehe, dann fällt weißer Mann um und ist tot. Und als der Krieg vorüber war, haben diese Ausgebildeten aus britischen und französischen Kolonien, diese Soldaten, Schwarzafrikaner, gemerkt, ob jetzt jemand weiß ist aus Deutschland oder weiß aus Großbritannien oder Frankreich, ist auch weiß. Und mein Gewehr hat dieselbe Munition. Und als es dann hieß, so, jetzt wieder Waffen abgeben und jetzt bist du wieder der Kleine, haben die ihre Waffen nicht abgegeben, sondern sind verschwunden im Busch und haben aus dem Busch dann heraus gemacht. Und so kam es dann zu den Aufständen und so hat das, was zur Niederringung Deutschlands beigetragen hat, am Ende zur Niederringung der europäischen Mächte in den Kolonien geführt. Man hat ihnen praktisch die Ausbildung in die Hand gegeben, die dann gegen sie selber verwendet wurde. Nur so ein Streifzug, wie manche Dinge kurzsichtig geschehen. Das passiert ja manchmal auch in unserem Leben. Wir meinen, jetzt mache ich das und das und das. Gott empfiehlt es nicht, aber es ist ein Vorteil, also wird schon nicht so schlecht sein. Und eine Weile später merkst du, ach so, das war ja nur ein kurzfristiger Vorteil und ein langfristiger Nachteil. Und das Wort Gottes hat es immer auf einen langfristigen Vorteil für dich außer Sinn. Und da ist es manchmal günstig, einen kurzfristigen Nachteil in Kauf zu nehmen für einen längerfristigen Vorteil. Nicht, wenn man über deine Finanzen denkt, wenn du sparst, hast momentan einen Nachteil, weil du wolltest das kaufen, das kaufst du nicht, weil du sparst. Aber weil später kannst du was Größeres durch das Ersparte erwerben. Diese Entwicklung im Zweiten Weltkrieg ist durch diese Karte sehr gut aufzuschlüsseln, die untere. Was hier nämlich dunkle Farben sind, das sind die Mächte, die viel Potenzial haben an Reserven, um zu produzieren, natürlich vor allem Waffensysteme. Und da sehen wir, die Nummer 1 ist die USA. Die nächste Farbe, die hier hereinkommt, also die nächstgrößten Rüstungsproduzenten, Sowjetunion und Deutschland. Die drei waren damals die produktivsten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Deutschland gleichzeitig einen Zweifrontenkrieg hatte gegen Sowjetunion und USA, dass die drei stärksten wirtschaftlich, zwei davon gegen einen. Und jetzt noch der ganze Anhang hinten nach mit Großbritannien und Frankreich und so weiter. Also letztlich hat sich's auf das reduziert und Japan auf der ostasiatischen Seite. Und da war also leicht abzusehen, was im Laufe der Zeit hier entstehen würde. Die Deutschen hatten die hellsten Köpfe, hatten die genialsten Erfindungen, erfanden als erstes ein mit Düsen angetriebenes Jagdflugzeug, war allen anderen überlegen. Das hätte also kriegsentscheidend werden sollen. Sie hatten die besten Panzer. Nur welches Problem? Das merke ich mir jetzt auch langsam. Wahrscheinlich haben Sie das aus der Geschichte gelernt. Muss auch betrieben werden. Brauchst Treibstoff. Und ohne Treibstoff ist der schnellste Flieger am Flughafen kleben geblieben. Und der schnellste Panzer auch. Der Treibstoff war nicht mehr da. Und dann blieb alles stehen. Das hat man wahrscheinlich für die jetzige Energiewende gelernt. Eine Frage an euch. Wenn die jemand beantworten kann, dann packe ich hier zusammen, weil das ist sowas von unwahrscheinlich, dass das jemand kann, außer er kann googeln. 28. August 2022, also vor 14 Monaten. Die Frage wäre, welches Thema war da in unserer Bibelbetrachtung, in der Sabbatschullektion? Das ist eine Preisfrage, nicht? Aus irgendwelchen Gründen, ich bereite ja immer Sabbatschullektionen vor und normalerweise bin ich da Wochen voraus, wird dann gespeichert und zur rechten Zeit ausgesandt. Aber da hatte mein Aufnahmetechniker nicht Zeit und dann waren wir dermaßen in Verzug, dass ich erst an diesem Morgen, war ein Sonntagmorgen, die betreffende Lektion in der Früh aufnehmen konnte und er hat sie dann gleich ins Netz gestellt. Wir waren also in letzter Sekunde dran, an dem Tag diese Lektion aufgenommen. Hatten wir noch nie vorher so gemacht, das war das erste Mal. Und das ist immer vorgegeben, da kann ich Ihnen nicht erzählen, was ich will, sondern da hat jemand gesagt, am 28. August 2022 ist dieses Thema und über das ist jetzt zu referieren. Vorgegebene Textstellen. Und dann lese ich folgende Stelle. Hesekiel Kapitel 24, ab Vers 15. Hesekiel war sein Prophet in Babylon, wie Daniel. Und da steht, und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wird hier Hesekiel bezeichnet. Siehe, ich will die Lust deiner Augen oder die Freude deiner Augen durch einen plötzlichen Schlag von dir wegnehmen. Und dann in Vers 18, was war das Ergebnis? Ich redete am Morgen früh zu dem Volk und am Abend starb meine Frau. Und während ich da so drüber referiere und rede, kommt mir der Gedanke, also Prophet zu sein, das war nicht gerade einfach. Nicht, du wirst als Elia zum König geschickt, sollst ihm sagen, es wird nicht regnen. Ja, was wird er mit dir tun? Er macht dich an den Kopf kürzer. Also das hat Konsequenzen. Ein Hosea soll seine Frau, die fremdgegangen ist, wieder zurückkaufen. Die weiß ja gar nicht mehr, mit wie vielen Männern sie beisammen war. Und die soll er zurückkaufen. Also die hatten schon Aufträge, diese Propheten. Und hier die Freude deiner Augen, die Lust deiner Augen, Gott hat dir die Frauen so schön gemacht, damit wir Männer zugreifen. Und diese Freude, diese Lust soll plötzlich sterben. Und während ich das vortrage, denke ich, wenn das mir passieren würde. Am Morgen referiere ich, nicht wie da steht, ich redete am Morgen früh zu dem Volk und am Abend stirbt dir deine Frau? Und dann war es genauso. Es war haargenauso bei mir. Warum erzähle ich das in Bezug auf Wirtschaftswende? Es werden Ereignisse eintreten, wo wir uns nur wundern werden, wo wir uns überhaupt nicht mehr auskennen und uns fragen, ja, aber warum? Warum das? Gott hat einen Plan, wir haben gehört, wie er unterwegs ist. Er nimmt in Kauf, dass du momentan irritiert bist durch seinen Plan, durch seine Pläne, weil er einen langen Plan hat, weit in die Zukunft hinein, den wir aber im Augenblick nicht verstehen. Nicht so nach der Devise von Gott her gesprochen, was du jetzt über mich denkst, ist für mich nicht so entscheidend, als was du in Zukunft über mich denkst. Da gibt es ja diese Geschichte von Corrie ten Boom, diese Holländerin, die Juden versteckt hat mit ihrer Familie in dieser Uhrmacherwerkstatt und dann im KZ landete mit ihrer Familie, wo ihr Vater verstorben ist. Und die schreibt in einem ihrer Bücher, sie hat sich also auch diese Fragen gestellt, warum, warum, warum? Und dann hat sie da folgendes Beispiel, Illustration gebracht. Es wird an deinem Lebensteppich gewebt. Nichts Besonderes. Schiffchen geht hin und her und entsteht ein Muster. Und zwischendurch bist du entzückt von dem Muster und dann wieder weniger entzückt. Du sagst, na, das Muster, das eigentlich, das möchte ich jetzt nicht so in meinem Leben haben. Und dann stehst du eines Tages vor Gott und dann kommt die Wende. Wir sind ja bei der Wende. Dann wird der Teppich umgedreht. Du hast ihn nur von rückwärts gesehen. Und dann sagst du, oh, was so ein schönes Muster, das er mit dir gewebt hat. Aber du hast es eben punktuell noch nicht erkennen können, was das für ein schönes Muster ist. Du siehst es erst im Rückblick, als Ganzes. Wir hatten hier erlebt eine Taufe und die Marianne hat dann einen Vers bekommen aus Jesaja 41, Vers 10. Weiß das noch jemand, was das war? Ist ein bisschen leichter als wie 28. August 2022. Das war gestern, wer also noch über ein Kurzzeitgedächtnis verfügt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Auf der Seite Adventgemeinde Fürstenfeld in YouTube findet ihr von mir einen Bericht über 3,5 Jahre allein gegen den Staat. 3,5 Jahre lang habe ich jeden Morgen diesen Vers betrachtet und habe gemerkt, da sind ganz viele Zusicherungen. Brauchst dich nicht fürchten, ich bin mit dir. Ich bin an deiner Seite, ich halte dich und. Nur eine Sache ist von dir gefordert. Alles andere ist, wo er sagt, das mache ich mit dir und da unterstütze ich dich und da bin ich bei dir und ich kräftige dich und brauchst keine Angst haben. Was brauchst du nur tun? Weiche nicht. Bleib treu. Egal, was da kommen mag. Weiche nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und 3,5 Jahre lang ging es bei mir um diese Auseinandersetzung. Ich war allein gegen den Staat, weil ich mich geweigert habe, am Sabbat zu unterrichten als Lehrperson. Und der ganze Staat hat seinen ganzen Rechtsapparat gegen mich eingesetzt. Und ich habe mich enorm gefürchtet. Darum habe ich das jeden Tag gelesen. Fürchte dich nicht. Und dann ging es wieder weiter und wieder weiter. 4 Disziplinarverhandlungen. Oberster Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof. Entlassung, Kündigung, vorher Geldstrafen, wo du 0,00 ausbezahlt bekommst über mehrere Monate hinweg. Und ganz zum Schluss alles wieder aufgehoben. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und so werden wir es auch erleben. Für die letzten 3,5 Jahre dieser Weltgeschichte. Am Ende wird alles aufgehoben, wenn du eines beachtet hast. Weiche nicht. Denn der Herr verspricht dir, ich bin bei dir. Wie lang? Bis an der Weltende. Amen. Lasst uns zu einem Gebet aufstehen. Danke, unser himmlischer Vater, dass du uns solche Zusicherungen gibst, dass du uns versprichst, dass wenn wir dir treu sind, du alle Hebel in Bewegung setzt, dass sich ein ganzer Staat die Zähne ausbeißt an einem Einzelnen, der dir treu ist und den Sabbat einhält, auch wenn alle sich gegen ihn verschwören. Danke, dass du in deiner Treue so lang anhaltend bist und dich nicht irritieren lässt von unserer zwischenzeitlichen Untreue. Hab Dank, euer Amen. Noch ein kurzer Nachtrag, während ihr euch niedersetzt. Ein Satz noch zu dieser Karte. Wirtschaftswende. Hier sind die Konfessionen von einem Jahr, 100 Jahre nach Luther, Ende des 30-jährigen Krieges. Das Orange und Gelbe sind die Protestanten, das Blaue die römischen Katholiken. Noch eine Frage, was war 2008? Da war die große Finanzkrise. Und was war dann? Dann wurden die Staaten mit Wirtschaftsnoten ausgezeichnet oder haben schlechte Noten gekriegt. AAA war das Beste. Und welche Staaten in Europa haben vor 15 Jahren AAA gekriegt? Die vor 500 Jahren das Protestantische angenommen haben. 500 Jahre später siehst du noch die wirtschaftlichen Auswirkungen.